Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem die Kirchen wegen Corona geschlossen werden mussten, da haben die Gemeinden allerorts viele innovative Ideen entwickelt, wie man die Menschen gerade jetzt in dieser Krise mit der trostvollen, mit der trostspendenden Botschaft der Bibel nahe kommen kann. Und es wurden neue Methoden ausprobiert, neue Konzepte ausgedacht, neue Medien eingesetzt, Online-Gottesdienste, Gottesdienste im Autokino, CDs, ausgedruckte Predigten wurden verteilt, Telefonandachten, virtuelle Angebote für Jugendliche installiert und vieles mehr. Und in der Tat überall da, wo Online- oder Live-Gottesdienste angeboten wurden, da haben tatsächlich mehr Menschen daran teilgenommen, als normalerweise sonntags in den Gottesdienst gehen. Und trotzdem, der große Durchbruch, der blieb aus. Man würde ja eigentlich erwarten, dass in einer solch großen Krise, dass viele Menschen nachdenken, dass viele Menschen ins Fragen kommen, dass viele Menschen sich mit den grundlegenden Fragen beschäftigen, nach Krankheit, nach Leid, nach Tod, nach Gott. Und in vielen Nationen kehrt tatsächlich die Religion wieder spürbar zurück. Glaube und Spiritualität wachsen, nur in Deutschland nicht. Mitten im Höhepunkt der Corona-Welle, da so Ende März, da gab es eine Umfrage, da hat man die Leute, es war ja kurz vor Ostern, hat man die Leute gefragt, würden Sie jetzt an Ostern, wenn Sie ja sowieso alle zu Hause sein müssen, würden Sie jetzt an Ostern irgendeinen Fernsehgottesdienst oder einen Streaming-Gottesdienst was anschauen? Und da haben nur 15% gesagt, ja, sie können sich das vorstellen. Mitten in der größten Not. Jemand hat gesagt, wir sind im globalen Zug zu Gott offenbar der Waggon der Atheisten. Und die Erfahrung zeigt, es gibt nicht das Patentrezept, es gibt kein Erfolgsrezept. Und die Folge ist auch, dass viele Menschen, viele Mitarbeiter auch in den Gemeinden frustriert sind. Sie sind müde geworden, sie haben innerlich resigniert. Sie sagen, wir probieren alles Mögliche aus, wir haben geschuftet, wir haben geackert, aber es hat doch nicht wirklich viel gebracht. Und das klingt ganz ähnlich wie die frustrierte Antwort des Fischers Simon, der gesagt hat, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und wir haben nichts gefangen. Ich bin so froh und dankbar, dass die Bibel ein durch und durch ehrliches Buch ist. Da werden keine übertriebenen Erfolgsmeldungen beschrieben. Da wird nicht eine heile Welt vorgespielt, wo keine ist. Da werden keine falschen Versprechungen gemacht. Eines ist klar, natürlich, ja, Jesus hilft uns. Jesus ist bei uns, wenn wir Probleme haben, Schwierigkeiten. Aber genauso sicher ist auch, ein paar Unannehmlichkeiten bekommen wir erst dann, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir uns nach seinem Wort richten. Die Bibel erzählt zum Beispiel von Elia. Der hatte unglaubliche Dinge mit Gott erlebt, große Wunder, Wunder, von denen man nur träumen kann. Und ausgerechnet dieser gesegnete Gottesmann, der liegt eines Tages unter einem Ginsterbusch in der Wüste und jammert, ich bin Gottes einziger Getreuer, alle anderen sind unzuverlässige Weicheier, ich habe keine Lust mehr, ich will sterben. Oder die Bibel erzählt von Jona, der hatte die Heidenzentrale Ninive im Namen Gottes zur Umkehr aufgerufen. Und als die Leute wirklich reagieren, als sie wirklich sich bekehren, da setzt er sich schmollend unter eine Rizinusstaude und motzt über Gottes Erbarmen. Und die Bibel erzählt von Petrus. Der hatte sich mit seinen Jungs wie immer die ganze Nacht um die Ohren geschlagen und das Ergebnis des Fangs war 0, nichts. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, wir haben nichts gefangen. Frustriert kehrt er nach einer langen Nacht von seinem Fischfang zurück. Alle Mühe war umsonst, der ganze Einsatz vergeblich. Die Netze waren leer, niedergeschlagen, müde, zieht er mit seinen Gefährten die Boote an Land. Die Arbeit einer ganzen Nacht umsonst. Mit dieser Erfahrung steht ja der Simon nicht allein. Das kennen wir, denke ich, auch. Da haben wir uns wieder einen Abend um die Ohren geschlagen. Wir haben uns mühsam vorbereitet, gute Ideen gesammelt, Fragen zusammengestellt, alles schön gerichtet. Und dann sind 3 Teilnehmer gekommen. Die Mühe war umsonst. Da sitzt die langjährige Mitarbeiterin. Sie hat sich Jahr für Jahr wirklich engagiert in vielen Bereichen. Sie hat das Beste gegeben, aber nie Dank bekommen, sondern immer nur Kritik. Da überlegt man sich schon, was bringt es denn eigentlich, wenn ich hier noch mitmache? Da haben sie monatelang gebetet, dass die Krankheit verschwinde, dass ein Wunder geschieht. Und dann kommt der entscheidende Tag, die Untersuchungsergebnisse sind da, die Nachricht ist niederschmetternd. Alles Beten umsonst. Beispiele für solche Erfahrungen gibt es genügend und kaum einer kennt sie nicht, diese erfolglosen Nächte. Bei manchen sind es aber nicht nur Nächte, sondern Wochen, Monate, Jahre. Zeiten, in denen man alles gegeben hat und den Eindruck hat, ich habe nichts erreicht. Zeiten, die haben alles abverlangt, aber das Ergebnis ist nur enttäuschend. So sitzt der erfolglose Petrus da, ganz frustriert, hat alles gegeben. Kein einziger Fisch hat sich in seinem Netz verfangen, alles vergeblich. Aber ganz in der Nähe predigt Jesus, der Rabbi aus Nazareth. Und viele Zuhörer drängen sich um den Lehrer. Und was dann geschieht, das finde ich so tröstlich und zugleich faszinierend. Trotz der vielen Menschen, die Jesus da sieht, sieht er auch gerade den Einzelnen, den, auf den es jetzt ankommt. Er sieht den Simon mit seinem Misserfolg, mit seiner Enttäuschung, mit seiner Ratlosigkeit und er weiß, was Simon braucht. Und deshalb bittet er ihn um einen Gefallen, er bittet ihn ein wenig hinauszurudern, damit man ihn, Jesus, besser hören kann, sozusagen von einer schwimmenden Kanzel aus. Und Jesus, er lehrt das Volk noch eine Weile und dann hört er auf zu reden und die Menschen verstreuen sich. Und da fängt die Geschichte von Jesus mit Petrus an. Und diese Geschichte, die hat es in sich. Sie beginnt mit der Bitte, dass Jesus zu Petrus ins Boot steigt. Und dann wird mit einem Mal diese trübe Morgenstunde zu einer bewegenden Unterrichtsstunde. Jesus bleibt ja nicht beim Predigen, sondern er gibt jetzt auf einmal einen Auftrag. Er sagt zu Petrus, fahr noch einmal hinaus, da wo es ganz tief ist und werft eure Netze zum Fischfang aus. In diese Enttäuschung hinein, in diese Entmutigung, in diese Frustration sagt Jesus, fahrt hinaus in die Mitte. Wie bitte? Dort die Netze auswerfen, wo doch keine Fische garantiert sind, zu einem Zeitpunkt rausfahren, dem alle Erkenntnisse von Fachleuten widersprechen, nach der Enttäuschung jetzt noch die große Blamage riskieren, man stellt sich das vor, ganz Kapernaum, steht da am Ufer, schaut zu, wie der Berufsfischer Simon am helllichten Morgen rausfährt zum Fischen, das Gespött wäre nicht zu überhören gewesen. Niemand hat je gehört, dass der Fischer am helllichten Tag, wenn sich die Fische in die tieferen, kühlen Tiefen hinunter zurückziehen, dass er da sein Schleppnetz auswirft. Aber Jesus sagt, wirf deine Netze aus. Und die Frage heißt jetzt, nach Hause gehen oder rausgehen? Simon, der Profifischer, der alte Hase, er soll auf einen abwegigen Vorschlag eingehen von dem jungen Zimmermann, den er erst seit kurzem kennt. Obwohl alles dagegen spricht, alle Erfahrung, alle Logik, trotzdem Simon hört auf Jesus. Gegen alle Logik, alle Erfahrung, alle Resignation, auf dein Wort hin fahre ich raus, auf dein Wort hin will ich die Netze noch einmal auswerfen, nach Hause gehen ist keine Alternative. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Lukas schildert beinahe atemlos, was sich da in wenigen Augenblicken draußen auf dem See ereignet. Das heißt, als sie das taten, als sie rausfuhren, da fingen sie eine große Menge Fische und die Netze, sie begannen zu reißen. Endlich macht der Simon den Fang seines Lebens. Endlich die richtig großen Fische im Netz. Und wie reagiert er darauf? Er sagt nicht, Halleluja, super, jetzt bin ich der Fischkönig. So viele Fische habe ich ja noch nie gefangen. Ich werde jetzt mit Jesus eine Fischfang GmbH aufmachen und ich werde Jesus beteiligen. Der muss mir immer nur sagen, wo ich gerade zu welcher Zeit rausfahren soll, um die Fische zu fangen. Nein, so reagiert der Petrus nicht. Er reagiert ganz anders. Simon fällt Jesus zu Füßen und er sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus steht vor ihm und Petrus, er kniet vor Jesus. Er fällt auf die Knie, eine Geste der Unterwerfung, eine Geste der Ehrfurcht und er sagt, Herr, geh weg. Er will eigentlich diesem Jesus nahe sein und doch spürt er, ich passe überhaupt nicht zu ihm. Ich bin ein fehlerhafter, sündiger Mensch und er ist eine heilige, göttliche Person. Der Petrus erschrickt, wie die Propheten im alten Bund erschrocken sind, wenn Gott sie in den Dienst gerufen hat. Wer bin ich denn, dass ich jetzt zupacken soll, nicht um Fische aus dem Wasser zu ziehen, sondern Menschen aus der Tiefe der Verlorenheit? Nein, wir zwei, wir passen überhaupt nicht zusammen. Du mit deinen großen Herausforderungen und großen Versprechen und ich mit meinen Misserfolgen, mit meinem Kleinglauben, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, darf man überhaupt noch über Sünde reden, das Wort Sünde noch in den Mund nehmen? Unbedingt. Warum? Weil Gott uns nur als Sünder gebrauchen kann, als die Menschen, die angesichts der Möglichkeiten Gottes erschrecken über ihren Unglauben, über ihren Kleinglauben, über die hektische Betriebsamkeit und Methodengläubigkeit. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus geht nicht weg. Und das ist das größte Wunder in dieser Geschichte. Denkst du, sagt er, denkst du, ich kenne dich nicht längst? Weißt du nicht, dass ich nach einem anderen Maßstab messe? Dass das Entscheidende ist, dass meine Kraft, meine Möglichkeiten in den Schwachen mächtig wird? Meint ihr Zuschauer, wo immer ihr jetzt auch wohnt und seid, ich kenne euch nicht längst? Meint ihr nicht, ich wüsste, dass ihr alles andere seid als eine Mannschaft von lauter Engeln? Aber gerade euch Angefochtene, Anfechtbare will ich zu meinen Boden machen. Denn wie könnte derjenige auf meine Kraft vertrauen, der alle Hoffnung auf seine Fähigkeiten, seine Erfahrung, seine Kraft setzt? Darum fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fischen. Menschen sollen wir also für Jesus fischen. Wir sollen sie nicht ködern. Nicht mit einer einlullenden Methode wie die Rattenfänger, sondern Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie von Gott geliebt und gesucht sind und dass sie bei Gott, dass sie bei Jesus den Sinn ihres Lebens finden. Aber die Bedingungen sind schwierig. Leere Kassen, leere Kirchen, leere Netze. Und wie beim Simon zweifeln auch wir immer wieder. Kann ich das? Ich bin doch nur ein Mensch, ein fehlerhafter, ein zweifelnder Mensch. Aber Jesus macht deutlich, ja, durch mich kannst du das. Fürchte dich nicht. Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern, mit all deinen großen und kleinen Macken, deiner Angst, deiner Freude, du sollst meinen Auftrag ausführen. Von Petrus und den Kollegen heißt es, sie brachten die Boote ans Land, sie verließen alles und sie folgten Jesus nach. Jesus nachfolgen, das muss jetzt nicht für jeden heißen, ich kündige meinen Job, ich werfe den Fernseher auf den Sperrmüll, ich verkaufe mein Haus und ich gehe vielleicht nach Indien zu missionieren. Das mag für Einzelne dran sein. Aber das Leben in der Nachfolge von Jesus ist ein Leben in Freiheit. Das heißt, alles verlassen heißt, ich mache mich frei, ich kann mich frei machen von dem, was mich einengt, was mich ja abhängig macht. Ich kann frei werden für die Aufträge Gottes. Es heißt aber auch, ich muss mich immer wieder neu entscheiden, wie ich leben will. Und diese Entscheidung, die muss jeder ganz für sich treffen. Jesus sagt auch zu uns, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Frage ist, lassen wir uns beauftragen? Lassen wir uns beauftragen, Menschengewinner zu werden, Menschenfischer? Und dazu müssen wir nicht erst nach Indien gehen oder zu den Urwaldindianern oder in das christlich ausgezehrte Brandenburg, sondern das passiert auch heute und hier bei uns. Da, wo wir leben, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Studium, im Verein, dass wir so leben, so handeln, auch so reden, dass andere Menschen angezogen werden, aufmerksam werden und merken, hey, da ist doch irgendwas anders. Vielleicht sind sie nicht unserer Meinung, aber wir sind irgendwo erkennbar als Freunde von Jesus und wir werden merken, einige Menschen werden uns respektieren. Einige werden uns auch ablehnen. Aber einige werden uns respektieren und sie werden uns beobachten und sie werden vielleicht irgendwann fragen, hör mal, erzähl mir mal, wie ist das bei dir? Warum gehst du sonntags in die Kirche oder warum schaust du einen Gottesdienst? Viele Leute in unserem Land warten darauf, dass jemand ihnen etwas von Jesus erzählt und da müsst du nicht ganz weit wegschauen, sondern direkt vielleicht in die Familie, direkt im Nachbarhaus. Eine Familie, wo schon seit 2, 3 Generationen niemand mehr zur Kirche geht, niemand mehr an Jesus glaubt. Aber Gott hat diese Menschen nicht abgeschrieben. Gott ist genauso interessiert an ihnen wie an uns. Und er möchte auch aus dem Leben dieser Menschen noch etwas ganz Besonderes, etwas Revolutionäres machen. Aber er wartet auf uns, dass wir hingehen, dass wir Menschen gewinnen. Es fängt immer damit an, dass wir einfach etwas wagen, weil Jesus es sagt. Manchmal erlaubt sich Jesus uns mitten im Alltag plötzlich anzusprechen. Er stöbert uns auf in unseren trüben Gedanken, platzt hinein in unsere Resignation. Vielleicht bittet uns jemand um Hilfe, weil er mit einem Problem nicht fertig wird und wir sagen, es ist doch unmöglich. In meiner miesen Stimmung und Verfassung kann ich doch niemandem helfen. Doch dann, aber auf dein Wort hin will ich es wagen, Herr. Vielleicht wird uns auch deutlich, wir sollten diesen einen Menschen mal ansprechen, hin auf den Glauben. Vielleicht einladen zum Gottesdienst oder in einen Hauskreis oder Jugendkreis. Oder dass er vielleicht auch zu Hause einen Online-Gottesdienst sich anschaut. Aber dann kommt dieser Gedanke, das hat doch gar keinen Sinn. Das ist Zeitverschwendung. Der war doch schon immer spöttisch und ablehnend. Aber dann, aber auf dein Wort hin will ich es wagen, Herr. Und deshalb lasst euch nicht von Misserfolgen bestimmen. Hört nicht auf die Stimmen des Zweifels und der Resignation, die einflüstern, das hat doch alles keinen Zweck. Setz dich zur Ruhe und mach Kreuzworträtsel. Leg dich aufs Sofa, warte auf bessere Zeiten. Nein, wir lassen uns nicht von unserem Versagen bestimmen, sondern wir lassen uns von Jesus neu herauslocken und tun, was er uns aufträgt. Und er sagt, nach Hause gehen ist keine Alternative. Also nicht nach Hause gehen, sondern rausgehen. Und alle Menschenfischer sagen, auf dein Wort hin, will ich das Netz neu auswerfen. Amen.